Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Am Sonntag wird es Parlamentsneuwahlen in Frankreich geben und den extrem rechten Rassemblement National würden derzeit über 30% der Französinnen und Franzosen wählen. Was das für die Kultur bedeutet, das hat sich unser Autor Eberhard Spreng angeschaut. Außerdem sprechen wir über ein Antikriegstheaterfestival in München und über eine Ausstellung mit Werken der portugiesischen Künstlerin Grada Quilomba. Zuerst geht es in dieser Ausgabe von Kultur heute um ein Genie. Und weil es keine weibliche Form des Wortes gibt, denken Sie wahrscheinlich jetzt eher an einen Mann, zumal es auch noch um Mathe geht. Aber im Film Die Gleichung ihres Lebens geht es um eine junge Frau.
Ich bin Marguerite Hoffmann, bin 25 und schreibe eine Dissertation in Mathematik an der ENS. Die Goldbachsche Vermutung. Es ist das bekannteste ungelöste Problem der Mathematik.
Premiere hatte der Film von Anna Novion 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes. Jetzt kommt er in die deutschen Kinos. Und was die Regisseurin Anna Novion aus dieser Figur des weiblichen Mathe-Genies Marguerite und aus dem Thema macht, darüber kann ich jetzt mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland sprechen. Das klingt ja erstmal, Herr Suchsland, nach Klischee, so wie Marguerite gezeichnet ist, die in Hausschuhen durch die Uni läuft und am echten Leben nicht so gerne teilnimmt. Oder hat sie doch noch andere Facetten?
Ja, sie hat schon ein paar andere Facetten, aber gleichzeitig muss man zugeben, das ist auch etwas ein Klischee. Das ist so eine typische Art, wie solche Wissenschaftler ja nicht nur im Film gezeigt werden, sondern wie wir die auch im Leben oft wahrnehmen, wie wir glauben, dass die sind. Ja, wenn jemand besonders genial, gerade in sowas etwas auf den ersten Blick sperrigen wie Mathematik ist, dann muss der ein komischer Mensch sein, sonderbar, nicht richtig leben. Und das wird dann schon genauso hier gezeigt. Dann wird es auch durch Äußerlichkeiten betont. Die Schlappen, Pantoffeln, die haben sie erwähnt. Man kann auch die Brille erwähnen, die Schauspielerin Ella Rumpf in Wirklichkeit nicht trägt. Und die Brille ist sehr betont. Und wenn jemand eine Brille aufhat, muss er ja klug sein. Ja? Das sind so ein bisschen diese Klischees, mit denen der Film arbeitet. Aber sie hat dann schon andere Seiten. Zum Beispiel entpuppt sie sich als eine geradezu geniale Mahjong-Spielerin, also dieses chinesische Domino-ähnliche Spiel mit ganz vielen Steinen. Da muss man allerdings auch ein gutes Gedächtnis haben und halt gut berechnen können. Und da hilft ihr insofern auch ihre Begabung wieder.
Also man denkt natürlich schon an Filme wie Beautiful Mind mit Russell Crowe als genialem Mathematiker, der an Schizophrenie leidet. Man könnte auch noch Alan Turing, den britischen Mathematiker, dazu nehmen. Beides eher Figuren, die eben auch nicht so richtig in der realen Welt zu Hause sind. Ist das etwas, was man dem Film anmerkt, dass es da eben eigentlich so eine quasi Blaupause gibt?
Ja, ich würde sagen, der Film arbeitet mit sehr klaren Gegensätzen. Der Film hat wenig Grautöne, auch in anderen Dingen, von denen er erzählt. Es gibt diese Welt der Universität, in dem Fall der Mathematikuniversität, das ist die École Normale Supérieure in Paris. Und die sind alle irgendwie so ein bisschen sonderbar da. Es gibt einen alten Professor, der diese junge Frau fördert und sie ganz toll findet. Dieses erwähnte Goldbachsche Vermutung ist auch ein wirklich existierendes, sehr schwieriges Problem, seit 200 Jahren ungelöst. Man fragt sich, was hat man davon, wenn es gelöst wird, das ist nicht so klar, aber die wollen das alle lösen. Und sie kommt da nah ran. Und dann ist sie aber auch so, ja, sie wird was gefragt, was sie nicht sofort beantworten kann und reagiert dann richtig beleidigt. Und die Geschichte des Films ist eigentlich die, dass hier ein Mensch nicht richtig im Leben angekommen ist und die muss erstmal die Universität verlassen, um in der wahren Welt das Leben zu lernen. Und dann wird sie auch noch eine bessere Mathematikerin. So kann man das zusammenfassen. Und da arbeitet die Regisseurin schon eben nicht mit Gautönen, sondern die Welt der Universität. Da werden Sätze gesagt von den Schauspielern wie, du kannst nicht gleichzeitig K, L und Delta eliminieren, versteht kein Mensch. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler das verstehen. Und das ist dann so, soll denn diese Fremdheit und das ein bisschen Nerdige dieser Leute, das quasi Autistische betonen, die sind nicht richtig von dieser Welt und soll uns Zuschauer dann gleichzeitig mit unserem Unwissenden in Bezug auf Mathematik unwissenden Blick versöhnen.
Man hätte ja auch einen Film über die Schönheit der Mathematik machen können.
Ja, es ist lustig, welche Klischees dann auch dazu gehören, nämlich, dass sie zum Beispiel immer vor Tafeln stehen mit Kreide. Ich habe so meine Zweifel, ob die Menschen heute nicht auch Mathematiker mit Computern arbeiten. Vielleicht täusche ich mich da aber und am Ende ist die Kreide und die Tafel nötig, um dann solche Sachen wie diese Goldbachsche Vermutung zu lösen. Also es ist in mancher Hinsicht schlicht gestrickt, aber das macht es natürlich sehr sinnlich. Also man kann schon sagen, dass es Momente gibt, etwa für Kreide, Tafel, diese komischen Zeichen, die dann auch wieder rausgewischt werden und so weiter. Oder das erwähnte Mathematik. Mahjong-Spiel. Wenn die dann nämlich in der wahren Welt ist, dann muss sie das Leben lernen. Sie muss dann mal Leute kennenlernen, die nichts von Mathe verstehen. Sie darf Sex haben, sich auch nicht nur verlieben, sondern einfach mal nur Sex haben. Dann ist sie jemand, die eben Geld verdienen muss plötzlich. Wer hätte das gedacht? Und das tut sie mit illegalen Mahjong-Spielen, wo auf ziemlich viel Geld gewettet wird. Und das kann sie gut. Und dadurch, dass sie eben so zum Leben kommt, wird sie, wie gesagt, dann auch irgendwann ihre erstmal liegen gebliebene Doktorarbeit besser fertig machen.
Rüdiger Suchsland mit einem gemischten Fazit, würde ich sagen, über den Film Die Gleichung ihres Lebens. Das ist ein Titel, der nicht ganz an die Zweideutigkeit des Originals La Théorème de Marguerite herankommt. In Frankreich wächst die Sorge in der Kulturszene vor den Neuwahlen des Parlaments am Sonntag, denn an den Theatern, Bibliotheken oder bei Festivals befürchten die Verantwortlichen im Fall eines deutlichen Wahlsiegs des rechten Rassemblement National erhebliche Einmischungen. Dass das nicht unbegründet ist, zeigt der Blick in die Kommunen, wo die Partei von Marine Le Pen schon Einfluss auf die Kultur hat. Eberhard Spreng berichtet aus Frankreich.
So erstaunlich es erscheinen mag, aber der Rassemblement National, kurz RN, macht in seinem 22-Punkte-Programm für die Wahl der Nationalversammlung keine Aussage zur Kultur. Und das, obwohl die rechtsextreme Partei in der Vergangenheit, wo sie es konnte, immer wieder kulturpolitisch massiv interveniert hat. Der scheidende Chef des Odeon, des führenden Nationaltheaters, Stefan Braunschweig, beobachtet das seit Jahren. Der Rassemblement National hat ein Projekt. Es besteht aus Zensur, Kulturumbau, Umbesetzung der Leitungen. Es ist ganz klar, die Kultur macht ihnen Angst. Wer verstehen will, was Frankreichs Kulturszene unter einer von den extrem Rechten geführten Regierung erwartet, muss nur in die Vergangenheit schauen. Im provenzalischen Orange gewann der ultrarechte Jacques Bompard 1995 die Bürgermeisterwahlen. Im antiken römischen Theater der Stadt findet jedes Jahr ein international besetztes Opernfestival statt. Dessen Präsident, der konservative Politiker Thierry Mariani, erlebte Kurioses mit dem ultrarechten Bürgermeister.
Dans la convention de mise à disposition des lieux, la mairie arrive avec son texte.
Der Bürgermeister forderte, dass kein Bühnenbildelement einen Aspekt der alten Fassade verdecken darf. Später sagte er sogar, er wolle alle Bühnenbildentwürfe zur Genehmigung vorgelegt bekommen. Eine absurde Idee. Welcher anerkannte Bühnenbildner akzeptiert denn so etwas? Schlimmeres erlebte in Orange die Bibliotheksleiterin Catherine Canazzi. Der Bürgermeister ließ Bücher aus den Regalen der kommunalen Bibliothek entfernen und forderte die Aufnahme all jener Publikationen in die Bestände, die Sympathisanten des neurechten Denkens verfasst hatten. Der Bürgermeister sagte mir, sie brauchen nicht zu diskutieren. Sie nehmen diese Bücher in die Bestände auf. Was ich als Kommunalbeamtin leider tun musste. Später ließ er sich außerdem die Listen für den Büchererwerb zur Genehmigung vorlegen. Mit der Freiheit der Bibliothek war es vorbei. Kulturpolitik nach Gutsherrenart. Das, was der Bürgermeister damals in die Bibliothek brachte, war in der Regel im Selbstverlag herausgegebenes Geschreibsel. Das ist heute anders. Der Büchermarkt ist nun erheblich von dem ultrakonservativen Medien- und Verlagsmogul Vincent Bolloré geprägt, klagt die Buchhändlerin Maud Pouillet. Bolloré besitzt ein Medien- und Verlagsimperium mit unglaublicher Marktmacht. Und das überflutet unsere Buchhandlungen mit ekelhaften, hasserfüllten, transphoben, rassistischen und antisemitischen Inhalten. Bolloré, Mastermind für die Fusion von Rassemblement National und Teilen der konservativen Republikaner, dürfte sich auch freuen über die von Marine Le Pens Partei geplante Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft. Frankreich erlebt zudem eine Spaltung, einen Bruch von Lebenswelten zwischen Stadt und Land. Die Theaterprinzipalin Ariane Nouchkine äußerte in der Tagespresse diesbezüglich erstmalig auch Selbstkritik und konstatierte Blindheit der Kulturszene für die Nöte der Land- und Stadtrandbevölkerungen. Eine Spaltung beobachtet auch Eric Barth, der Programmchef eines großen Theaterfestivals in Montpellier. Der Rassemblement National legt nicht in Paris und den großen Städten zu, sondern auf dem Land. Die Städte sind umzingelt. Ein paar Kilometer von unserem Festivalort entfernt wählen die Leute zu 50% die Ultrarechten. Wir erleben jetzt einen Riss, den es so nie gab. Frankreich ist in Gefahr. Es ist das erste Mal, dass ich das so empfinde. Ausdrücklich bekannt hat sich der Rassemblement National nur zum französischen Bauerbe und plant ein Ministerium für Kultur und Tourismus. Was er ansonsten unter Kultur versteht, ist im Grunde nicht Kunst, sondern lokale Folklore. Er verabscheut erklärtermaßen die zeitgenössische Kunst und empfiehlt, wer zeitgenössische Kulturproduktion wünscht, möge sie selbst finanzieren. Geplant war schon vor Jahren eine drastische Reduktion des Kulturetats. Was die Ultrarechten letztlich betreiben, ist eine Kultur ohne Künstlerinnen und Künstler.
Eberhard Spreng hat mit Festivalleitern und Theatermacherinnen über den Einfluss von rechts auf die Kultur in Frankreich gesprochen. Gegen die Normalisierung des Krieges, so versteht sich das Lyubimowka-Festival für Antikriegsdramaturgie, das ab morgen in München stattfindet. Das Festival selbst gibt es schon seit 34 Jahren. Sein Name geht auf den russischen Theatermacher Konstantin Stanislavski zurück. Genauer gesagt auf dessen Haus außerhalb Moskaus, wo in den 1990er Jahren im Sommer eine Woche lang neue Stücke gelesen wurden. So ähnlich ist auch das Festival in München gestaltet. Auf die Bühne kommen Stücke, die alle nach dem Angriff Putins auf die gesamte Ukraine entstanden sind, also nach dem 24. Februar 2022. Eine der Organisatorinnen ist die in St. Petersburg geborene Elisaweta Snagowskaja. Sie ist Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin und Regisseurin und lebt heute in München. Ich habe sie gefragt, was das eigentlich ist, ein Festival für Antikriegsdramaturgie.
Ja, bei diesem Festival kann man Lesungen von dramaturgischen Stücken anhören. Es werden Schauspieler sitzen und ein Stück lesen. Und das ist einfach die einfachste Form, wie man so ein Stück präsentieren kann. Ja? Weil man braucht kein Geld für Aufführung, für Kostüme, für Setdesign. Wer weiß, vielleicht diese Stücke werden dann irgendwann auch aufgeführt wie richtige Theaterstücke, ja? Dass man richtige Performance dann sehen kann auf Deutsch oder auf irgendwelche andere Sprache.
Aber wenn es heißt Antikriegsdramaturgie, heißt das natürlich schon, dass der Krieg in der Ukraine das große Thema ist, der rote Faden, um das jetzt mal so ein bisschen flapsig so zu formulieren?
Ja, klar. Eigentlich, dieses Dramaturgiefestival existiert schon 3 Jahrzehnten, aber von Anfangs von dieser vollen Invasionskrieg von Jahr 22, eigentlich fast alle Stücke, die eingeschickt wurden zu diesem Festival, alle handeln um Krieg oder ja, um die Situation, die jetzt da ist, weil moderne Autoren natürlich reflektieren das und es ist ein bisschen schwierig, über was anderes zu schreiben, wenn gerade ein Krieg da ist. Wie kann man darüber sprechen? Wie kann man darüber denken? Und nach jeder Lesung gibt es eine Diskussion bei uns mit Autor, immer mit Autor, mit Schauspieler und mit Regie und mit Publikum. Ja, weil wir finden es wichtig, nicht nur diese Texte zu hören, aber auch zu sprechen, ja, über die Themen, über die darüber erzählen wird.
Also die Autorinnen und Autoren kommen ja aus verschiedenen Ländern, aus Belarus, aus Russland, der Ukraine, Litauen, Israel. Sie kommen aus St. Petersburg ursprünglich. Wir wissen aus anderen Zusammenhängen, dass eine Opposition gegen Putin auch im Exil nicht ganz ungefährlich ist. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, jeder, der was gegen Putin oder gegen dieses Krieg jetzt sagt und gleichzeitig russische Pass besitzt, ist ein bisschen in Gefahr. Aber man kann trotzdem nicht still bleiben. Aber zum Beispiel, ich entwickle jetzt einen Film und er ist gefördert von Filmfond Bayern. Und der Film handelt über Antikriegssaboteure in Russland. Und deswegen, ich habe entschieden, ich reise jetzt nie wieder nach Russland, solange Putin da ist. Und es gibt mehr und mehr Informationen darüber im Internet. Und ich habe schon Angst, dann einzureisen. Ja.
Sie hoffen ja auf ein anderes Russland. Also das auch in dem Festival wird ja sehr stark der Zukunftsaspekt in den Vordergrund gestellt. Was wollen oder können Sie mit Ihrem Festival für eine bessere Zukunft in Russland tun?
Ich habe das Gefühl, die Stücke, die aufgeführt werden, es geht nicht so viel um Zukunft, weil man versucht einfach zu reflektieren, was jetzt da ist und nicht Augen zu schließen und nicht so zu tun, als ob es normal ist, dass jetzt Krieg geführt wird und dass die Gesellschaft in Russland jetzt auch ja, irgendwie unterdrückt wird. Ja,
Dann lassen Sie mich die Frage anders formulieren, Frau Snagowskaja, weil es geht ja auch darum, das schreiben Sie in Ihrem Ankündigungstext, sich dagegen zu wehren, dass sowas wie eine Normalisierung des Krieges eintritt. Wie kann man das mit künstlerischen Mitteln verhindern, dass genau sowas passiert? Oder haben Sie das Gefühl, dass das schon passiert ist, auch in Deutschland?
Ja, ich habe das Gefühl, dass Menschen gewöhnen sich zum alles und deswegen, und es gibt genug andere Probleme, deswegen, klar, nach 2 Jahren, alle sind einfach müde, über diesen Krieg zu hören und dass man muss es weiterhin finanzieren und Ukraine unterstützen und weiterhin Flüchtlinge kommen an. Ich glaube, am besten will man einfach darüber vergessen und eigenes schönes Leben führen. Und ich finde es auch verständlich. Ja? Und sogar ich, halt, obwohl ich Russin bin und lese jeden Tag die Nachrichten von Ukraine, aber trotzdem, man will darüber vergessen und gleichzeitig, man darf es nicht machen. Und deswegen machen wir auch diesen Festival, wo in verschiedenen Formen auch manchmal als Komödie, ja, wird über diese schrecklichen Zeiten erzählt. Und ich finde es ja wichtig, genau zu schauen, wie genau der Krieg läuft, was es genau mit Menschen macht.
Über das Antikriegsfestival Lyubimovka in München habe ich mit Elisaveta Snagowskaja gesprochen. Sie ist eine der Organisatorinnen. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, schrieb die vor knapp 3 Jahren gestorbene amerikanische Schriftstellerin Joan Didion in einem ihrer Bücher. Und das beschreibt eigentlich ganz gut das Lyubimovka-Festival. Es passt aber auch zur portugiesischen Künstlerin Grada Quilomba, die auch Geschichten erzählt, allerdings mit den Mitteln der Performance, Choreografie oder Installation. Der rote Faden ist der Kolonialismus und seine Gewalt und die Kraft des Widerstands. Die Kunsthalle Baden-Baden zeigt zum ersten Mal überhaupt in Deutschland eine große Einzelschau mit Arbeiten von Grada Quilomba unter dem Titel Opera to a Black Venus. Eva Marburg stellt die Ausstellung vor.
Es beginnt mit der Farbe Schwarz und damit auch mit Trauer. Beides ist für die Arbeiten der Künstlerin Grada Quilomba zentral. Durch große schwarze Vorhänge muss man im ersten Raum der Ausstellung Opera to a Black Venus hindurchgehen. Fast fühlt es sich an wie eine Umarmung, dieses Labyrinth aus schwarzem Stoff. Dann wieder erscheint es als ein schwarzes Tor, durch das man hindurch muss, um Dinge zu sehen, die auch wehtun. Mit Opera to a Black Venus stellt die Kunsthalle Baden-Baden erstmalig das bisherige Gesamtwerk von Grada Quilomba vor. Die gleichnamige neue Arbeit ist eine Videoinstallation, die die Frage stellt, What would the bottom of the ocean tell us tomorrow if emptied of water today? Was würde uns der Meeresgrund morgen erzählen, wenn das Wasser heute entleert würde? Zu sehen ist ein schwer atmender Chor von Menschen, die vor einer steinernen Kulisse stehen. Wie in Zeitlupe schält sich aus der Gruppe ein Mann heraus, der sich langsam mit rudernden Armbewegungen auf die Kamera zubewegt und vor ihr untergeht. Eine Frau folgt ihm auf die gleiche Weise. Man versteht, würde der Ozean kein Wasser mehr haben, würde er uns morgen von den abertausenden Leichen schwarzer Menschen erzählen, die in den Meeren während ihrer Flucht gestorben sind, ohne dass sie jemand betrauert. Die politische Dimension von Trauer ist ein zentrales Thema von Grada Quilomba.
Which bodies are killed, which bodies die, and once the bodies are dead, which bodies, which identities deserve to be remembered?
Welche Körper verdienen es, erinnert zu werden? Welche toten Körper verdienen eine Zeremonie, eine Ruhestätte? Wem wird ein Ort der Trauer zugebilligt und wem nicht, fragt sie im Künstlergespräch. Grada Quilomba wurde 1968 mit westafrikanischen Wurzeln in Lissabon geboren. In ihren interdisziplinär angelegten Arbeiten will sie Verdrängtes heben und das erscheinen lassen, wofür es sonst keine öffentliche Sprache gibt. Mit ihrer Kunst will sie Geschichte neu erzählen und dabei diejenigen, die von ihr vergessen wurden, die unsichtbar gemacht wurden, in das Zentrum der Erinnerung stellen.
Because when we are not allowed to perform ceremony and rituals, we do not produce memory.
Dass nur in Zeremonien von Trauer und Gedenken überhaupt erst Erinnerung entsteht, verhandelt auch ihre Performance The Boat, die 2022 in der Kunsthalle Baden-Baden präsentiert wurde und die hier in Teilen als Installation 18 Verses zu sehen ist. Verkohlte Holzblöcke, auf denen in Gold Gedichte eingraviert sind, wie Grabsteine für die Ertrunkenen. Diese Arbeit machte darauf aufmerksam, dass es keine offizielle Erinnerung an die seit Jahrhunderten global verschleppte Körper gibt, die als Sklaven in diesen Booten transportiert wurden. Grada Quilomba will versteckte Geschichte erzählen. Die Boote von damals sind die Boote von heute, die auf dem Mittelmeer untergehen. Es sind dieselben Körper, dieselbe Gewalt, dieselben Bilder, die sich immer wiederholen, sagt sie. Was sie interessiert, ist die historisch wiederkehrende Gewalt. Und diese erzählt sie auch in ihren Videoinstallationen zu Antigone oder Ödipus, eine Art performatives Storytelling, das die Mythen neu bewertet. Die Arbeiten von Grada Quilomba sind poetische Geschichten und Traumabewältigung zugleich, die die herkömmlichen Erzählungen von Macht und Dominanz unterlaufen. Vergessener Geschichte wird hier zumindest in der Kunst Gerechtigkeit zuteil.
Opera to a Black Venus heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden mit Arbeiten der portugiesischen Künstlerin Grada Quilomba. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es zunächst um einen Bericht der UNESCO zur Vielfalt der Kultur in Deutschland.
Und der Bericht sagt, trotz der Krisen der vergangenen Jahre hat der Schutz der kulturellen Vielfalt in Deutschland einen hohen Stellenwert. Alle 4 Jahre wird der sogenannte Staatenbericht zur Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen veröffentlicht. Der aktuelle hält fest, dass Förderprogramme die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur gelindert haben. Zugleich seien Anstöße für angemessene Honorierung von Künstlerinnen und Künstlern gegeben worden. Deren Lage sei aber weiterhin prekär. Der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, Mitglied des Fachausschusses der UNESCO-Kommission, blickt mit Sorge auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gebe dort weniger Hörspiele, Jazz und Literatur. Heute haben, wir haben berichtet, die Klagenfurter Tage der deutschsprachigen Literatur begonnen. 5 Lesungen von insgesamt 14 gab es heute schon. Es geht um zahlreiche Preise, darunter den Bachmann-Preis und den Deutschlandfunkpreis. Wenn man dem österreichischen Schriftsteller Ferdinand Schmalz zuhört, der zur Eröffnung die Rede zur Literatur hielt, dann geht es natürlich bei der Literatur noch um viel mehr.
Dort, wo das Konzept ethnischer Säuberungen in Begriffe wie Remigration verpackt wird, um sich aalglatt in die Diskurse einzuschleichen, ist die Literatur gefragt, indem sie ein kritisches Hören schult, indem sie eine Distanz zur Sprache schafft. Literatur in ihrer Hassliebe zur Sprache schafft es uns, ein natürliches Misstrauen, eine gesunde Skepsis anzutrainieren. Wenn wir nicht aufhorchen, was da im Untergrund der Sprache passiert, dann sind wir verloren.
Ferdinand Schmalz, der Schriftsteller, zur Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Morgen ziehen wir hier in Kultur heute eine Zwischenbilanz. Gerade dreht sich in Europa nicht alles um die Literatur, aber vieles um den Fußball. Dessen dunkle Seite hat einst Fredel Fesel besungen.
Das Fußballlied. Das war der Armpfiff. 44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn das Spielfeld ist begrenzt und das macht's besonders schwer. Jedes Spiel wird bar bezahlt auf Pfennig und auf Heller und legt man ein paar Scheine drauf, dann laufen sie schon schneller. Ja. Für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Leute, die dem Ball nachlaufen.
Fredel Fesel ist gestorben im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit. Er wurde seit Mitte der 70er Jahre einer der populärsten Musikkabarettisten der Bundesrepublik und hat eine Gattung quasi neu erfunden, die ernsthaft leichte Mundartkomik. Hans Well von den Biermöselblosen und den Weltbappen hat die Bedeutung Fredel Fesels im Bayerischen Rundfunk so beschrieben.
Der Fredel, also wie ich den das erste Mal gesehen habe, das war für mich unglaublich. Das war eine Begegnung der dritten Art, dass Volksmusik ja doch nicht bloß irgendwie fad und langweilig sein kann, sondern dass das richtig derb, politisch, alles einfach, was das Spektrum ist, bieten kann.
Hans Well über Fredel Fesel, der im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Peter Gorschlüter bleibt Chef des Essener Folkwang-Museums. Der Rat der Stadt hat den Vertrag unbefristet verlängert. Gorschlüter habe das Folkwang-Jubiläumsjahr 2022 zum erfolgreichsten Jahr in der Museumsgeschichte gemacht, mit über 440.000 Besuchern. Zudem treibe er den Umbau des Hauses zu einem grünen Museum voran.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Über die Debatte im Bundestag zur Krankenhausreform gleich mehr in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.